Wir haben letzten Sonntag anhand von der Geschichte mit dem Bileam gesehen, dass niemand verfluchen kann, was Gott gesegnet hat. Diese beiden Predigten mit heute gehören zusammen. Denn heute wollen wir uns anschauen, warum das so ist. Warum kann niemand verfluchen, was Gott gesegnet hat? Und das will ich anhand von einem Vers beantworten, nämlich aus Galater 3, Vers 13. Der heutige Predigtvers, den ich unter die Überschrift gestellt habe, Fluch für Christus ist Segen für uns. Fluch für Christus ist Segen für uns. Ich lese uns Galater 3, Vers 13 vor. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Ich bete noch. Vater, vielen Dank dir. Ja, dass es einen gab, der für uns den Fluch genommen hat und in Segen verwandelt hat. Und diesen Jesus, den zeig du uns jetzt bitte und male uns bitte herrlich vor Augen. Und gib uns damit auch viel Gewissheit und auch Gelassenheit. Danke dir dafür. Amen. Ich wiederhole am Anfang nochmal kurz, was wir letzten Sonntag hatten und steige damit dann auch in den Kontext hier von Galater 3 ein. Wir haben ja grob diese Geschichte, zumindest den roten Faden, gehört, als nämlich das Volk Israel damals aus Ägypten ausgezogen ist, Gott sie befreit hatte und sie dann ja wegen ihren Sünden eine Extraschleife in der Wüste drehen mussten, sind sie nach 40 Jahren aber doch vor dem verheißenen Land gestanden, vor den Toren von Moab, von dem Volk. Die hätten sie eigentlich nur durchziehen lassen müssen, dann wäre nichts passiert, aber deren König, der Balak, der hat dem Volk Israel nicht getraut und hat gegen sie kämpfen wollen, aber gewusst, das schaffe ich nicht und deswegen den Bileam angeheuert, einen damals bekannten Magier, Zauberer, dass er dieses Volk verfluchen soll. Aber Gott hat es ihm nicht erlaubt und er musste dieses Volk sogar segnen und darüber hinaus hat er von Gott sogar noch eine prophetische Schau gekriegt von dem Messias und damit auch den wahren Grund, warum er jetzt segnen muss, warum er dieses Volk nicht verfluchen kann. Nämlich, weil es einen Retter hat. Ja, wir sehen hier, dass es um so einen äußerlichen Fluch sich gehandelt hat, ja, den der Bileam aussprechen sollte, dass dieses Volk dann durch eine Krankheit oder sonst irgendwas, dass die zugrunde gehen, dass die einfach sterben, ja, und dass die nicht in das Land der Moabiter eindringen können. Irgend sowas, so einen äußerlichen Fluch sollte der Bileam aussprechen. Aber wir haben auch gesehen, wer zum Herrn Jesus gehört, dem kann schon so ein äußerlicher Fluch nichts mehr anhaben, weil wir dann nicht mehr unter dem Fürsten dieser Welt und um Satan stehen, sondern unter dem Schirm des Höchsten, unter dem Schirm des Königs aller Könige. Jetzt in Galater 3, Vers 13 haben wir gerade gelesen, es geht auch um einen Fluch. Ja, und somit um ein recht ähnliches Thema, aber es geht um einen anderen Fluch. Ja, hier haben wir nicht einen Fluch, so irgendwie äußerlich, dass wir durch eine Krankheit zugrunde gehen. Ja, seit dem Sündenfall ist dieser Fluch auch über uns. Ja, mit Dornen und Disteln, wie es dort heißt, und im Schweiße deines Angesichts und mit Schmerzen Kinder gebären. Und es ändert sich auch in Jesus nicht. Ja, dieser Fluch, der steht auch weiterhin über denen, die zum Herrn Jesus gehört. Aber hier in Galater 3, Vers 13 geht es auch nochmal um einen anderen Fluch, nämlich um Gottes ewiges Gericht über unsere Sünden. Ja, nicht nur das Gericht, das wir hier in dieser Welt erleben oder die Leiden, die wir wegen der Sünde auch hier haben, sondern es geht um diesen ewigen Fluch, dass wir ewig unter Gottes Zorn stehen wegen unseren Sünden, die eine offene Rebellion gegenüber ihm sind und seinen Zorn über uns kommen lassen. Und es ist ein Fluch für uns. In dem ganzen Abschnitt von Galater 3, da geht es darum, dass die Erlösung davon, von diesen Sünden, aus dem Glauben allein kommen kann. Ja, und dass es nicht aus unseren eigenen Werken geht, indem wir bestimmte Dinge einhalten, also bestimmte Dinge machen und andere lassen, ja, indem wir, Gottes Gesetz einhalten. Dadurch kriegen wir diesen Fluch nicht los. Das schafft man nicht. Sondern allein durch Glauben. Das will uns der ganze Abschnitt in Galater 3, Vers 13 sagen. Ich steig mal in Vers 10 ein. Heißt es, denn alle, die aus Gesetzeswerken sind, die sind unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben ist, um es zu tun. Also wenn wir aus unseren eigenen Werken vor Gott gerecht dastehen wollen, dann sind wir verflucht. Dann stehen wir unter einem Fluch, wenn wir meinen, wir wollen selbst toll vor Gott sein. Warum? Weil wir dann immer in allem gerecht sein müssen. Wenn wir immer in allem gerecht wären, dann würden wir nicht unter dem Fluch stehen. Aber die Option gibt's hier gar nicht. Ja, theoretisch gibt's eine Werkgerechtigkeit. Aber die hat halt nur der Herr Jesus erreicht und erreichen wir niemals. Denn eine Sünde reicht aus, dass wir nicht immer in allem bleiben, was Gott sagt, wie es hier steht. Aber dann geht's in Vers 11 weiter. Dass aber durch Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar. Denn, Zitat aus dem Alten Testament, denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Also das Alte Testament sagt deswegen schon was ganz anderes. Das Alte Testament redet schon vom Glauben. Weil ist nicht so, ja, Altes Testament, da ging es darum, dass man durch Werke gerecht wird und im Neuen Testament kam halt Jesus. Nee, das Alte Testament, da wurde noch nie jemand durch Werke gerecht. Das wurde gesagt. Ihr habt diese Möglichkeit. Und die haben alle gesagt, ja, machen wir. Und dann Gott nur gezeigt, nee, macht ihr nicht. Das macht niemand, das wird nur mein Sohn machen. Niemand schafft das. Das Alte Testament sagt schon, dass man aus Glauben leben wird. Aus dem Gesetz einhalten schafft niemand. Und deswegen ist ein Fluch für uns. Weil es niemand schafft. Deswegen. Nicht das Gesetz an sich ist schlecht und deswegen ein Fluch. Aber für uns ist ein Fluch, weil wir es nicht schaffen. Also wir sind das Problem, nicht das Gesetz, sondern für uns ist es nur ein Fluch, weil wir zu schlecht sind. Und jetzt Vers 12. Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern, wieder Zitat aus dem Alten Testament, was sagt schon das AT? Wer diese Dinge getan hat, wird durch sie leben. Also, weil das Gesetz nicht aus Glauben ist, sondern man was dafür tun muss, deswegen kann man daraus nicht vor Gott gerecht werden. Ja, es steht hier, das Gesetz ist nicht aus Glauben, sondern das Gesetz selber sagt ja schon, wer das getan hat, wird leben. Und vorher sagt's, wer nicht immer in allem bleibt, der wird leben. Der wird sterben. Das heißt, wenn du immer alles tust, dann wirst du leben, aber auch nur dann. Deswegen ist es nicht aus Glauben, sondern aus Werken. Aber daraus schaffen wir es nicht, weil wir von uns aus nichts Gutes tun. Vor allem nicht immer. Und dann kommt eben diese Aussage in Vers 13, dass man nur durch den Herrn Jesus gerecht werden kann, weil er verflucht wurde. Ich lese es uns nochmal. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Bevor wir uns mit dem Vers jetzt näher beschäftigen, will ich uns erstmal aufzeigen, was bedeutet denn dieser Fluch? Ja, und will das aus der Bibel heraus uns aufzeigen, dass wir den Hintergrund von diesem Vers verstehen. Was ist der Fluch, von dem hier geredet wird? Ja, wir haben letzten Sonntag schon einen Fluch kennengelernt, zumindest einen, der hätte stattfinden sollen, aber nicht konnte durch den Bileam, dass das Volk irgendwie äußerlich zugrunde geht durch eine Plage, durch eine Krankheit, durch wilde Tiere, durch was weiß ich was. Aber jetzt geht's hier um einen anderen Fluch. Und den will ich uns aus dem Alten Testament direkt aufzeigen. Denn wenn Jesus für uns ein Fluch wurde, dann müssen wir wissen, was wurde er denn genau für uns? Was bedeutet es? Und da ist aber gut, die Schrift mit der Schrift auszulegen und es nicht uns selbst auszudenken. Und da finden wir auch große zentrale Abschnitte davon im dritten Buch Mose, zum Beispiel Kapitel 26, aber auch, und zu dem Text will ich jetzt gehen, die sind recht ähnlich, zu 5. Mose 27 und 28. Da ist sogar noch mal ein bisschen ausführlicher. Das sind sehr lange Kapitel, keine Sorge, ich will die nicht ganz lesen, sondern nur ein paar Abschnitte davon, 5. Mose 27 und 28. Da hat Gott durch den Mose dem Volk befohlen, dass die, wenn die im Land sind, sich gegenseitig den Segen und den Fluch zusprechen sollten. Ja, also die sollten, die eine Hälfte sollte auf den einen Berg stehen, die andere Hälfte auf den anderen Berg und sollten sich das dann gegenseitig zurufen, sodass die es wirklich im Gedächtnis haben. Leute, wenn wir jetzt in dieses Land gehen, das wir von diesem Berg sehen, wenn wir da reingehen, und wir horchen auf Gott, dann kriegen wir diesen Segen. Wenn wir jetzt da reingehen und wir gehorchen Gott nicht, dann bekommen wir diesen Fluch. Also die haben das wirklich sehr bildlich nahe vor Augen gehabt. Von dem Fluch lesen wir in Kapitel 27, in Vers 15 bis 26. Ja, damit beginnt das Ganze. Und ich lese uns da mal ein paar Verse davon vor. Fangen Vers 15 an. Verflucht sei der Mann, der ein Götterbild oder ein gegossenes Bild macht, ein Gräuel für den Herrn, ein Werk von Künstlerhänden und es im Verborgenen aufstellt. Und das ganze Volk antworte und sage, Amen. Also die sollten dem dann zustimmen. Ja, verflucht sei, wer das macht. Also ihr dürft gerne mit einstimmen, wie der Kleine hier. Verflucht sei, wer seinen Vater oder seine Mutter verachtet. Und das ganze Volk sage, Amen. Verflucht sei, wer die Grenze seines Nächsten verrückt. Und das ganze Volk sage, Amen. Verflucht sei, wer einen Blinden auf dem Weg irreführt. Und das ganze Volk sage, Amen. Verflucht sei, wer das Recht des Fremden, der Weise und der Witwe beugt. Und das ganze Volk sage, Amen. Und zum Schluss, in Vers 26, wird es eigentlich ganz einfach zusammengefasst. Verflucht sei, wer die Worte dieses Gesetzes nicht aufrecht erhält, sie zu tun. Und das ganze Volk sage, Amen. Also, unter Gottes Fluch steht jeder, der nicht das ganze Gesetz hält und tut, hier sind halt ein paar Beispiele aufgelistet, aber mit dem letzten Vers wird es eigentlich gesagt, du musst das ganze Gesetz tun, sonst bist du verflucht, wenn du jetzt in dieses Land reingehst. Und was haben die gemacht, als sie nachher ins Land gegangen sind? Die haben gesagt, Amen. Aber eigentlich hätten sie merken sollen, das ist unmöglich. Wir schaffen nicht, Gottes Anspruch gerecht zu werden. Unmöglich. Gleich anschließend lesen wir aber auch noch von dem Fluch, von dem Segen. Ich lese uns die ersten zwei Verse aus Kapitel 28. Und es wird geschehen, wenn du der Stimme des Herrn deines Gottes gehorchst. Wenn du der Stimme deines Gottes genau gehorchst, dass du darauf achtest, all seine Gebote zu tun, die ich dir heute befehle, dann wird der Herr dein Gott dich als Höchste über alle Nationen der Erde stellen. Und alle diese Segnungen werden über dich kommen, werden dich erreichen, wenn du der Stimme des Herrn deines Gottes gehorchst. Und dann folgt, wie Gott sie dann segnet. Und er segnet sie grandios. Die Zusammenfassung ist, tu Gottes Willen und er wird dich segnen. Was haben wir denn bei Adam und Eva gesehen? Was hat da gereicht zum Fluch? Eine einzige Sünde, oder? Eine einzige Sünde hat sie aus diesem Segen rausgerissen und unter den Fluch gestellt. Sie aus dem Zustand vertrieben, in dem sie waren, weil Gott heilig ist. Und Sünde und er, das passt nicht zusammen. Aber Gott ist nicht derjenige, der abhaut, sondern da wird die Sünde abhauen. Die hält es dort nicht aus. Ab Vers 15, also wir sehen, Vers 1 bis 14 beschreibt den Segen. Und ab Vers 15, und es geht dann ganz schön lang, bis Vers 69 wird der Fluch beschrieben. Ja? Gott wusste nämlich ja genau, was kommt, und deswegen hat er das mal ausführlicher beschrieben. Da wird dann beschrieben, wie sieht dieser Fluch aus. Wie gesagt, ich lese nicht das Ganze, ich lese uns mal aber nur bis Vers 29, dass wir ein bisschen einen Eindruck davon bekommen, was uns eigentlich blüht. Es wird jetzt hier sehr von der damaligen Zeit her beschrieben, ja, wie denen dann ihr materieller Besitz zugrunde geht. Und der materielle Besitz damals waren halt Rinder oder Schafe oder Felder. Ihr könnt euch das aber auf eure Situation, wenn ihr jetzt nicht gerade einen Bauernhof habt, könnt ihr das auch anders runterbrechen. Ich denke, man versteht es trotzdem gut. Aber habt mal dabei im Hinterkopf, das ist der Fluch, den unser Herr Jesus getragen hat. Kapitel 28, Vers 15. Es wird aber geschehen, wenn du der Stimme des Herrn deines Gottes nicht gehorchst, dass du nicht darauf achtest, all seine Gebote und seine Ordnungen zu tun, die ich dir heute gebiete, dann werden all diese Flüche über dich kommen und dich erreichen. Verflucht wirst du sein in der Stadt und verflucht wirst du sein auf dem Feld. Verflucht wird sein dein Korb und dein Backtrog. Verflucht wird sein die Frucht deines Leibes und die Frucht deines Ackerlandes, der Wurf deiner Rinder und der Zuwachs deiner Schafe. Verflucht wirst du sein bei deinem Eingang und verflucht wirst du sein bei deinem Ausgang. Der Herr wird dir den Fluch, die Bestürzung und die Verwünschung gegen dich senden in allem Geschäft deiner Hand, dass du tust, bis du vernichtet bist und bis du schnell umkommst wegen der Bosheit deiner Taten, mit denen du mich verlassen hast. Der Herr wird die Pest an dir haften lassen, bis er dich ausgerottet hat aus dem Land, wohin du kommst, um es in Besitz zu nehmen. Der Herr wird dich schlagen mit Schwindsucht und mit Fieberglut und mit Hitze und mit Entzündung und mit Dürre, mit Getreidebrand, Vergilben des Korns, und sie werden dich verfolgen, bis du umgekommen bist. Und dein Himmel, der über deinem Haupt ist, wird Erz sein, und die Erde, die unter dir ist, Eisen. Und der Himmel wird den Regen deines Landes zu Staub und zu Sand machen. Vom Himmel wird es auf dich herabkommen, bis du umgekommen bist. Und der Herr wird dich geschlagen vor deinen Feinden dahingeben. Auf einem Weg wirst du gegen sie ausziehen und auf sieben wirst du vor ihnen fliehen. Und du wirst zum Schreckbild für alle Königreiche der Erde werden. Und deine Leiche wird allen Vögeln des Himmels und den Tieren der Erde zum Fraß werden und niemand wird sie wegscheuchen. Der Herr wird dich schlagen mit den Geschwüren Ägyptens und mit Beulen und mit Krätze und Grind, dass du nicht mehr geheilt werden kannst. Der Herr wird dich schlagen mit Wahnsinn und mit Blindheit und mit Geistesverwirrung und du wirst am Mittag umhertappen, wie der Blinde im Finstern tappt und du wirst keinen Erfolg haben auf deinen Wegen und du wirst alle Tage unterdrückt und beraubt sein und niemand wird dir helfen. Das und noch vieles, vieles mehr haben wir verdient, weil wir Gottes Geboten nicht gehorcht haben. Und es reicht für eine ewige, nie endende Bestrafung aus, weil wir gegen den heiligen und ewigen Gott rebelliert haben. Und jetzt lasst uns aber zu Galater 3, Vers 13 kommen. Mit diesem Hintergrund des Fluches. Wenn wir dann in Galater 3, 13 lesen, dass Jesus Christus kommt, nicht um den Fluch zu bringen. Damals noch nie als der Richter der Welt, der das jetzt ausführt, sondern um diesen Fluch in Segen umzukehren. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes. Wir stehen also unter diesem Fluch, den wir gelesen haben, weil wir unfähig sind, Gott zu gefallen und weil wir auch unfähig sind, nicht zu sündigen. Wir schaffen das nicht, ja, sondern wir handeln sogar willentlich gegen Gottes Ordnungen. Römer 5 nennt es zum Beispiel mal, dass wir kraftlos dazu sind, Gutes zu tun. Wir haben einfach keine Kraft dafür. Wir können es nicht und wir wollen es nicht. Aber jetzt kam er, Jesus, um uns loszukaufen. Und er kann. Er hat die Macht dazu. Er hat die Kraft. Er kann. Wie? Der zweite Teil. Er hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes. Wie? Indem er ein Fluch für uns geworden ist. Er ist ein Fluch geworden. Er hat den Bundesfluch, von dem wir gelesen haben, der eigentlich denen zustand, die den Bund mit Gott gebrochen haben. Diesen Bundesfluch hat er auf sich genommen. In 2. Korinther 5, 21 kennt ihr vielleicht eine ziemlich ähnliche Aussage. Da heißt's, hier heißt es, dass Christus zum Fluch gemacht wurde. Dort heißt es, dass Christus zur Sünde gemacht wurde. Es ist nämlich so, er hat alle Sünden auf sich genommen, dort am Kreuz, und wurde dann von Gott, seinem Vater, als Sünde angesehen. Er wurde angesehen, wie wenn er nur Sünde wäre. Er sah dort nicht primär seinen Sohn am Kreuz, sondern er sah primär einfach nur die abartigste Anhäufung von Sünde in einer Person, die es jemals gab. Und genau so hat er auch alle Flüche über unsere Sünde, die wegen unserer Sünde da waren, die hat er auch alle auf sich genommen und wurde dann von Gott als Fluch angesehen, wie auch als Sünde. Er wird an unserer Stelle so gesehen, wie der größte Verbrecher aller Zeiten, der all diese Übertretungen in milliardenfacher Ausführung gemacht hat. So wurde er dort angesehen am Kreuz. Ja, und stell dir das mal vor, derjenige, der nie eine Sünde begangen hat, sondern der immer im Willen des Vaters gelebt hat, der wird schlimmer betrachtet als alle Hitlers dieser Welt zusammen. Und dabei hat er nicht nur gegen keines dieser Gebote verstoßen. Nee, im positiven Sinn, er hat sie sogar alle ausgeführt. Er hat sie alle erfüllt, er hat danach gelebt. Ja, wir haben jetzt vorhin in 5. Mose 27 haben wir gelesen, Und das ist auch sehr ähnlich zu den 10 Geboten. Da heißt nämlich zum Beispiel, dass man keine anderen Götter haben soll. Ja, habe ich ja vorhin vorgelesen. Weil wer das macht, ist verflucht. Ja, Jesus hat es nie gemacht. Aber er hat sogar im positiven Sinne, hat er das erfüllt. Nämlich, als Satan ihn verführen wollte in Matthäus 4. Nämlich ihn anzubeten. Was hat der Jesus getan? Er hat klar an seinem Vater festgehalten und ihn angebetet. Und auch in beiden Texten heißt, dass man Vater und Mutter ehren soll. Was heißt in Lukas 2,51? Dass der Jesus sich seinen Eltern unterordnete. In 5. Mose 27 steht der Fluch über den, der Blinde auf dem falschen Weg führt. Hat der Herr Jesus nie gemacht. Aber positiv, er hat sogar die Blinden sehend gemacht und hat auch geistlich Blinde wieder ins Licht geführt. Und so weiter. Er hat all das sogar im positiven Sinne erfüllt. Er war dieser vollkommen gerechte Mensch und trotzdem hat er diesen Fluch auf sich genommen, den er niemals hätte erleiden müssen. Wie sah dieser Fluch aus? Ich lese uns noch mal ein paar Beispiele vor. Nochmal in 5. Mose 28, Vers 20 heißt es, der Herr wird den Fluch, die Bestürzung und die Verwünschung gegen dich senden. Kommt euch das bei ihm bekannt vor? Wie bestürzt er wurde über dieses Gericht im Garten Gethsemane, dass er sogar Blut geschwitzt hat? Vers 23 heißt es, und dein Himmel, der über deinem Haupt ist, wird Erz sein. Und die Erde, die unter dir ist, Eisen. Ja, der Himmel, der wird so dicht sein, meint dieses Bild letztlich, dass da kein Regen runter und auch kein Gebet hochsteigt. Was war beim Herrn Jesus? Er betet am Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da war diese Verbindung nicht mehr da. Der Himmel war wie Eisen oder wie Erz zu für ihn. Vers 29, und du wirst am Mittag umhertappen, wie der Blinde im Finsteren tappt. Was war dort am Kreuz? 3 Stunden Finsternis. Warum? Wegen dem Gericht, das über ihn erging. Denn wie hat er das genau gemacht? Gehen wir wieder zurück in Galater 3. Ich lese voll den letzten Teil des Verses. Was ist dort am Kreuz passiert? Also Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes. Wie? Indem er ein Fluch für uns geworden ist. Und jetzt wie genau? Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Er musste an dieses Holz gehängt werden, um den Fluch auf sich zu nehmen. Deswegen ging er ans Kreuz. Ja, weil Gott hat gesagt, auch hierin steht auch in 5. Mose drin, wer ans Holz gehängt wird, das ist ein Verfluchter. Deswegen sollte man die auch vorm Abend wieder abnehmen und so, weil sonst der Fluch über diesem Land hängt. Ja, das macht man, also jemanden entweder an den Baum aufhängen oder kreuzigen, was aber letztlich erst später erfunden wurde, egal, irgendwie so aufhängen, dass jemand stirbt, das macht man erst. Also das macht man eigentlich wirklich nur bei jemandem, der verflucht ist. Das sagt Gott. Und deswegen ging der Jesus ans Kreuz. Und da ist nämlich dieses Gericht über ihn gekommen. Ja, nicht das, was die Römer ihm angetan haben mit den Nägeln, der Dornenkrone und so. Nicht das war das Schlimme. Das war schlimm genug, aber nicht das ultimativ Schlimme. Sondern es war das Gericht Gottes. Das war dieser eigentliche Fluch, der da über ihn kam. Was für die menschlichen Augen unsichtbar war. Das ist da passiert. Aber trotzdem hat Gott es gezeigt, auch für die menschlichen Augen sichtbar, nämlich die Auswirkungen davon, dass es 3 Stunden Finsternis mitten am Tag geworden ist. Ja, wie damals bei den Strafen in Ägypten, bei den Plagen. ist auch für 3 Tage finster geworden, als das Gericht über dieses Land erging. Und so auch bei ihm jetzt die 3 Stunden Finsternis, weil das Gericht jetzt über ihn erging. Deswegen hat sich auch der Himmel verdunkelt, um das jedem auch, selbst mit den Augen, zu zeigen, was hier jetzt eigentlich gerade wirklich passiert. Und deswegen können wir auch schon in Jesaja 53 Folgendes lesen. In Jesaja 53, Vers 10 heißt es schon prophetisch über ihn: Doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Gott selbst zerschlug ihn. Der Fluch kam über ihn. Nicht die Römer haben ihn zerschlagen. Gott selbst. Dieses unsichtbare Gericht, das da über ihn erging. Er wurde verflucht, sodass seine Auserwählten den Fluch nicht erreicht. Der Unschuldige für die Schuldigen. Was ist die Folge da davon? Was kommt bei raus? Wieder in Galater 3, Vers 14. Es fängt mit damit an. Zeigt uns jetzt, okay, Christus hat das gemacht. Wie genau? Und jetzt das Ziel. Damit was passiert? Damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen komme. Damit wir die Verheißung des Geistes durch den Glauben empfingen. Der Segen sollte zu den Nationen, sollte in die ganze Welt gehen. Das war sein Ziel. Er wollte seine Feinde segnen. Das ist Gott. So ist wirklich nur Gott. Seine Feinde zu segnen. Und wir sollten den Geist empfangen. Gott selbst in uns. Was Größeres gibt's gar nicht. Gott wollte in uns wohnen. Deswegen hat Christus das getragen. Aber was sagt der Vers auch? Alles durch Glauben, als ein unverdientes Geschenk. Nicht indem wir irgendetwas selbst dazu beitragen. Nicht das Geringste aus unserer eigenen Anstrengung. Was heißt es, wenn wir es nochmal auf den Punkt bringen? Und jetzt auch nochmal mit der letzten Predigt verbinden. In Jesus Christus können wir nicht mehr verflucht werden. Ja, sei es durch irgendeine Macht, was wir letzten Sonntag gesehen haben, müssen wir uns auch nicht davor fürchten. Auch wenn irgendwelche spiritistischen Dinge oder so wieder vermehrt kommen, wir müssen uns nicht davor fürchten. In Christus können wir da nicht verflucht werden. Aber genauso der Fluch, der über uns schwebt, wegen durch Gottes Gericht, auch davor müssen wir uns nicht fürchten. Ja, dieser andere Fluch, von dem wir jetzt heute gehört haben, wegen unseren Sünden, auch dafür ist Christus verflucht worden und es ist vorbei. Der ist einmal ausgesprochen und wer in Christus ist, für den ist er weg. Und deswegen vertrau ihm zu deiner Vergebung und vertrau dir da ja nicht selbst. Nicht im geringsten, vertrau dir ja nicht selbst. Falls du das noch tust, dann tu auf jeden Fall Buße davon und kehr zu Jesus um. Und deswegen lasst uns auch freimütig zu Gott kommen. Wenn du sein Kind bist, dann komm wirklich zu ihm mutig, auch wenn du gesündigt hast. Der Martin Luther hat es mal so genannt, sündige tapfer. Ja, er meint nicht, sündige ganz viel, sondern er meinte, wenn du sündigst, dann wenigstens tapfer. Dann verkriech dich nicht, sondern komm trotzdem mutig zu Jesus Christus, weil da ist Vergebung. Sündige tapfer, im Vertrauen auf ihn. Und deswegen lasst uns da nicht furchtsam sein, sondern wirklich dem Herrn der Herren vertrauen, weil der Kampf gegen die Sünde, der ist schon gewonnen worden von ihm damals am Kreuz. Und auch im Kampf mit den unsichtbaren Mächten müssen wir uns nicht fürchten. Weil auch die hat er am Kreuz besiegt und sie öffentlich zur Schau gestellt, sodass uns kein Fluch mehr treffen kann. Deswegen ende ich mit den Versen aus Kolosser 1, die uns genau das beschreiben. Kolosser 2 ist es, Vers 14, beschreibt nämlich beides. Beschreibt beide Flüche. Er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht, den in Satzung bestehenden, der gegen uns war, und ihn auch aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Er hat die Gewalten und Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm hat er den Triumph über sie gehalten. Reicht dir das nicht für ein ganzes Leben, wirklich alles ihm hinzugeben? All deine Zeit, all dein Geld, all deine Kraft, all dein Lob? Ich will noch beten. Vater, ich danke dir einfach nur dafür, dass wir meinen Jesus haben dürfen. Ja, wo wir in einem Wort sehen, wie schlimm es eigentlich über uns steht und trotzdem so eine herrliche Befreiung davon. Lass uns das bitte zum Lob und ja, jede Sekunde unseres Lebens werden, dass wir davon übersprudeln und dich damit loben und ehren in dieser Welt. Dass wir auch nicht furchtsam sind, sondern dich auch damit ehren. Dass wir dir vertrauen, ohne Furcht. Danke dir dafür, für all deine Bewahrung. Amen.